11.01.2020. 15 Uhr. Australische Brandkatastrophe. Wie durch fehlgeleitete Umweltpolitik die regelmäßigen Buschfeuer unbeherrschbar gemacht wurden, schildert Lord Christopher Mugden of Brenchley, der vor Ort selbst die Nöte der dortigen Farmer erfahren hat, in einem sehr aufschlussreichen Fachartikel. Es wird deutlich herausgearbeitet, dass die aktuelle Brandkatastrophe zwar menschengemacht, aber keinesfalls etwas mit der massenmedial behaupteten Klimakatastrophe zu tun haben kann. Er sieht die Ursache bei verantwortungslosen Umweltpolitikern, die Schritt für Schritt notwendige Vorbeugung gesetzlich verboten haben. JWD. 10.01.2020. Quelle. eike-klima-energie.eu. Lord Christopher Mugden of Brenchley. Dies wird ein längerer Beitrag, weil es notwendig ist, ein für allemal den kindischen Mythos auszuräumen, dass die globale Erwärmung Ursache der Waldbrände in Australien ist. Die lange und schwere Dürre in Australien, welche die ausgedehntesten Brände der jüngeren Geschichte dort begünstigt hat, sollte Mitgefühl erwecken für die Landwirte, die ihre Lebensgrundlagen und die Bürger, die ihre Wohnungen verloren haben. Aber nein. Stattdessen hatten jene, die davon profitieren, nichts Eiligeres zu tun als hinaus zu posaunen, dass die globale Erwärmung der Grund für jedes Extremwetterereignis ist und fälschlich zu behaupten, dass es einen überwältigenden wissenschaftlichen Konsens gebe, um von der Website der Grünen zu zitieren, wonach der Vorfall, dessen Ausmaß, Dauer und Schwere der Dürre und der Brände dem irgendwie wärmeren Wetter zuzuordnen ist, weil wir die atmosphärische Konzentration von CO2 um 1 von 10.000 Teilen erhöht haben, nämlich von 0,03% auf 0,04%. Fast alle Nachrichtenmedien schwenkten auf die Linie, dass Kapitalismus im Allgemeinen und die nicht-sozialistische Regierungskoalition im Besonderen dafür verantwortlich sind. Fast alle haben es versäumt, die wahren Ursachen des jüngsten Feuersturmes zu benennen. Vor einigen Jahren war ich ein paar Wochen lang auf einem Viehzuchtbetrieb in den Bergen nördlich von Adelaide. Der Landwirt, Peter Manuel, trieb zusammen mit mir Schafe und Rinder zusammen mittels Geländemotorrädern. Ich konnte mich aus erster Hand vom Zustand der Landschaft überzeugen, und ich habe zwei entscheidende Fragen gestellt. Erstens fragte ich, warum es so viel unbearbeitetes Buschland in Australien gibt. Dürre ist nicht gerade etwas Neues in Australien, und mit der Dürre kommt das Feuer. Tatsächlich hatten die Aborigines nach ihrer Gewohnheit immer wieder kontrollierte Feuer am Waldboden entfacht, um all das Totholz dort zu beseitigen, genau deswegen, weil man die kontinentweiten Buschbrände verhindern wollte, zu denen es ohne diese Maßnahme kommen würde, wie sie nach tausenden Jahren Erfahrung herausgefunden hatten. Im Jahre 1642 berichtete Abel Tasman von Rauch am Himmel und den verbrannten Bäumen, wo auch immer seine Expedition an Land ging. James Cook beschrieb im Jahre 1770 genau die gleichen Bedingungen. Diese absichtlich gelegten Brände führten zur Bildung der Prärielandschaften, welche in Australien vor der Ankunft der Europäer vorherrschend waren. Es gibt noch vier weitere Methoden, das Ausbreiten von Buschfeuern zu verhindern: grasendes Vieh, mechanisches Schlagen von Feuerschneisen, Aufstauen von Flüssen, um auf Wasserreservoire zurückgreifen zu können, um ausbrechende Feuer sofort löschen zu können, und Überwachung der Wälder, um Brandstiftung zu vermeiden, was ein paar Umweltextremisten tatsächlich gemacht haben, um Aufmerksamkeit zu erwecken bezüglich der globalen Erwärmung. Kurz, die prophylaktischen Maßnahmen sind Abräumen, kontrollierte Verbrennung, grasendes Vieh, Bau von Dämmen und Überwachung. Die ersten vier dieser vernünftigen und umsichtigen Maßnahmen jedoch wurden entweder verboten oder übermäßig kontrolliert durch Umweltvorschriften. Peter Manuel erzählte mir ein Beispiel. Ein Bewohner einer kleinen Siedlung säuberte seinen eigenen Grund und Boden um sein Haus von Totholz und abgestorbenen Pflanzenresten. Die Umweltnazis der lokalen Regierung brachten ihn vor Gericht wegen illegaler Zerstörung wertvoller natürlicher Vegetation. Der Gerichtshof verurteilte den schuldlosen Landwirt zu 100.000 australischen Dollar Strafe. Nicht 100 Dollar. atemberaubende $100,000. Nun ja, die heutigen Richter entfernen sich immer mehr von der bloßen Realität und sind leicht von dummem Umweltaktivismus infiziert. Allerdings konnte der unschuldige Bürger zuletzt lachen. Noch im folgenden Sommer fraß sich ein Feuer durch das Gebiet und zerstörte jedes einzelne Haus, jede einzelne Scheune und jede Stelle außer seinem eigenen Haus, welches den Brand unversehrt überstanden hatte. Und hat man ihm die $100,000 vergütet? Natürlich nicht. Es ist aber noch schlimmer. Sie lernten nichts aus diesem Vorfall, obwohl die Aborigines wussten, was sie taten, einfach weil sie es seit Hunderten von Generationen getan haben. Die Umweltbahnausen haben bisher alle besorgten Anträge von Landwirten wie Peter Manuel und der Landowners Group Australia abgelehnt, ihre geisteskranke Politik zu ändern. Es ist dieses gewaltsam durchgesetzte Verbot jeder Bearbeitung von Buschland, welches die direkte und grundlegende Ursache des Ausmaßes der Brände dieses Sommers ist, ein Verbot, das bis jetzt immer und immer wieder enthusiastisch bekräftigt worden ist seitens der Klimakommunisten und des erbärmlichen Australian Broadcasting Corps, Missariat ABC. Das ABC hat jüngst so getan, als ob es niemals gegen die Säuberung von Buschland agitiert hätte. Verschiedenen Quellen zufolge sind sämtliche Videoclips, die genau diese Agitation belegen, verschwunden. Das Gedächtnisloch machte über Stunden. Das ist aber noch nicht alles. Peter Manuel zeigte mir seinen eigenen kleinen Damm, welcher ein paar tausend Liter Wasser eines kleinen Bächleins zurückhält. Damit tränkt er sein Vieh und löscht Buschfeuer, wann immer es nötig ist. Er erzählte mir, dass die Extremisten in der Staats- und Lokalregierung Gesetze erlassen haben, denen zufolge Manuel und seine Landwirtkollegen für das Regenwasser zahlen sollen, welches auf ihrem eigenen Land niedergeht, die Wassermenge reguliert wird, die zurückzuhalten ihnen gestattet ist, und die fordern, dass sie in trockenen Jahreszeiten das Wasser ablassen müssen, um Ökosysteme flussabwärts zu erhalten. Es kommt aber noch schlimmer. Die sogenannten Grünen und deren Schergen im öffentlichen Dienst hatten das meiste Wasser eines riesigen Stausees abgelassen, welcher die Stadt Adelaide mit Wasser versorgt. Daher war man dort nicht auf die großräumigen Buschbrände vorbereitet, zu denen es unvermeidlich bei der nächsten Dürre kommen würde. Außerdem sind die Stromkosten explodiert. Und es geht immer weiter. Manuel sagte, dass die Umweltbeschränkungen hinsichtlich seines Viehzuchtbetriebes immer schärfer werden, was es immer schwieriger macht, dass sein Vieh den Boden säubert. Direkt gesagt, so erzählte er mir, war es das eigentliche Ziel dieser Herrschaften, die Viehzucht zu zerschlagen, weil die Züchter nicht die Kommunisten gewählt haben. Die nächste große Buschfeuersaison würde das Land vollständig verwüsten. Sein Hauptkritikpunkt richtete sich nicht gegen die Kommunisten, sondern gegen die derzeit regierende Koalition aus Linken und Nationalen nominell irgendwie konservativ, hatten diese doch den Warnungen von ihm und vielen anderen in ganz Australien keinerlei Gehör geschenkt, Warnungen der Gestalt, dass all jene, die so furchtbar erpicht darauf waren, den Kapitalismus zu zerschlagen, stattdessen riesige Gebiete in Australien selbst zerstören, solange ihre absurden umweltlichen Übervorschriften nicht insgesamt und dauerhaft zurückgezogen werden. Manuel war so erfreut über meine Unterstützung für seine Versuche, die schlafmützige politische Klasse aufzuwecken hinsichtlich der drohenden Katastrophe, dass er seinen Preisbullen nach mir benannt hat, eckige Klammer auf, siehe das Bild oben. Eckige Klammer zu. Jetzt ist die Katastrophe über uns gekommen, weil die Koalition viel zu wenig getan hat, um Land und Leute zu schützen. Es ist keine Überraschung, dass die Umweltfanatiker, deren antiwissenschaftliche Politik direkt verantwortlich ist für die Katastrophe, jetzt verzweifelt versuchen, diese ihre Politik zu verdunkeln, indem sie wieder und immer wieder das Mantra herunterbeten, dass es einen überwältigenden wissenschaftlichen Konsens gibt, demzufolge die Buschbrände vollständig den Emissionssünden des Kapitalismus zuzuschreiben sind. Kürzlich übermittelte mir ein Eigenkapitalpartner in einer der größten Wertpapierhandelsbörsen in Sydney die beiden Grafiken der Woche oben. Seiner Firma waren diese Grafiken von einer Finanzgesellschaft zugespielt worden, welche aus nachvollziehbaren Gründen anonym bleiben möchte. Der CO2-Gehalt ist gestiegen. Die Temperatur ist gestiegen. Darum hat Ersteres das Letztere nach sich gezogen. So jedenfalls tönte das pathetische Argument im Propaganda-Pamphlet der Gesellschaft. Regelmäßig hereinschauende Leser dürfte dieser schäbige und abgenutzte Trugschluss inzwischen nur allzu bekannt vorkommen. Nun zur wissenschaftlichen Wahrheit. Der erste von vielen Fehlern in dem Grafiken der Woche Propagandablatt besteht darin, einen visuellen Vergleich zu vermitteln zwischen einer Rekonstruktion der atmosphärischen CO2-Konzentration über 800.000 Jahre und einer beobachteten Temperaturänderung von lediglich 120 Jahren. Jeder einzelne dieser Fehler belegt signifikant die extreme Übertreibung von etwas, das in Wirklichkeit ein Nicht-Problem ist, und das totalitäre Vorurteil auf Seiten der Ersteller dieser Grafiken. Die Quellen des 800.000 Jahre langen Verlaufs der CO2-Konzentration sind Eisbohrkerne aus Grönland und der Antarktis. Auf der Grundlage der Daten von Jozel et al. 2007, überdeckt hier die Temperaturrekonstruktion den gleichen Zeitraum mit den gleichen Eisbohrkerndaten. Man beachte, dass diese Daten, wie es bei Daten über geologische Zeiträume üblich ist, so dargestellt sind, dass die heutige Temperatur oben links gezeigt wird und die Temperatur von vor 810.000 Jahren rechts unten. Die Daten sind korrigiert worden, um der polaren Verstärkung Rechnung zu tragen und somit einen guten Vergleich zu ermöglichen zwischen der heutigen globalen mittleren Temperatur, repräsentiert durch die Nulllinie in der Grafik. Man wird gleich sehen, dass obwohl die CO2-Konzentration in der Grafik als beispiellos für die letzten 800.000 Jahre erscheint, die heutige Temperatur auf der Temperaturgrafik in keinem Fall das Niveau der Temperaturspitze während der letzten vier Interglazialperioden erreicht hat, obwohl der CO2-Gehalt damals, zum Zeitpunkt der jeweiligen Temperaturspitze in jedem Fall niedriger lag als heute. Trotz der Zunahme der CO2-Konzentration seit etwa dem Jahr 1950 gab es keine korrespondierende Temperaturspitze der globalen mittleren Temperatur. Dieses Fehlen einer ausgeprägten Spitze würde dem objektiven Beobachter sagen, dass die behauptete Verbindung zwischen CO2-Spitze und dem moderaten globalen Temperaturanstieg imaginär ist. Jener objektive Beobachter könnte nun die immer weiter zurückreichenden Temperaturaufzeichnungen betrachten, ob es früher schon einen Link gab zwischen CO2 und Temperatur. Obige Aufzeichnung über 4,6 Milliarden Jahre, Zeitachse logarithmisch, vergleicht den Verlauf der CO2-Konzentration, violett, mit den Anomalien der globalen mittleren Temperatur, blau. Man sieht, dass im Kambrium vor etwa 750 Millionen Jahren beispielsweise die CO2-Konzentration mit 0,7% in der Atmosphäre enthalten war, das ist 23 mal mehr als die 0,03% im Jahre 1850 und 17 mal mehr als die 0,04% von heute und doch lag die Temperatur um 1 bis 2 K unter den heutigen Werten. Wie kann das sein, wenn CO2 der Klimakontrollhebel sein soll? Temperatur und CO2-Gehalt der letzten 450 Millionen Jahre wird im Folgenden verglichen. Erneut zeigt sich keine Temperaturspitze, die irgendwie zum maximalen CO2-Gehalt passen würde. Angesichts des Umstandes, dass die meisten Daten aus Grönland stammen, ist es angebracht, die Änderungen der CO2-Konzentration zu vergleichen mit den Änderungen der Temperatur auf der Oberfläche des grönländischen Eisschildes über die letzten 10.000 Jahre, also seit Ende der letzten Eiszeit. Man erkennt in obiger Grafik, dass die CO2-Konzentration während der letzten 8.000 Jahre stetig gestiegen ist. Aber dennoch ist die Temperatur auf der Oberfläche des Eisschildes im gleichen Zeitraum gesunken. Es ist auch anzumerken, dass die heutige Temperatur durchweg um bis zu 3 Grad Celsius unter den jeweiligen vier vorangegangenen Warmzeiten lag der mittelalterlichen, der römischen, der minoischen und der Holozän-Warmzeit, von vor 10.000 Jahren bis 6.000 Jahren. 4.000 Jahre lang lag die Temperatur dabei durchweg über den heutigen Werten, wenn man von einem kurzzeitigen Rückgang der Temperatur vor etwa 8.200 Jahren absieht. Diesen Grafiken würde ein objektiver Beobachter entnehmen, dass hinsichtlich der heutigen Temperaturen überhaupt nichts beispiellos ist. Wenden wir uns jetzt der Temperaturaufzeichnung seit dem Jahr 1880 zu, welche im Propaganda-Pamphlet als irgendwie erschreckend daherkommt. Die Erwärmung scheint alarmierend dank eines der ältesten statistischen Betrügereien, nämlich Streckung der Ölachse. Plottet man genau die gleichen Daten auf einer nicht gestreckten Ölachse, erscheinen die Daten nicht bemerkenswert, was auch keine Überraschung ist, sind doch absolut gesehen die globalen Temperaturen seit 1880 nur um etwa ein Drittel eines Prozentes gestiegen. Hat sich die Erde erwärmt? Jawohl, hat sie. Allerdings zeigt eine genauere Untersuchung des Temperaturverlaufs während des vorigen Jahrhunderts, dass die Rate der Erwärmung, welche mit der natürlich verursachten pazifischen Verschiebung im Jahre 1976 begann, seit dem Jahr 1902 Vorgänger hatte, und nur in der dritten dieser Perioden, könnte der Mensch theoretisch einen Einfluss darauf gehabt haben. Obige Grafik, ohne die gelben Pfeile, wurde dreimal im vierten Zustandsbericht, 2007, des IPCC gezeigt, wobei jedes Mal fälschlich gefolgert wurde, dass sich die Rate der globalen Erwärmung erhöht und dass wir dafür verantwortlich seien. Die drei der IPCC-Grafik hinzugefügten gelben Pfeile zeigen aber, wie falsch diese Folgerung ist, sie verlaufen alle drei parallel zueinander. Allerdings kann das betrügerische Verfahren des IPCC, nämlich der unsachgemäße Vergleich multipler Trendlinien mit variierenden Startzeitpunkten, genauso gut auf eine Sinuskurve angewendet werden, welche per Definition einen Nulltrend aufweist. Auch damit kann man belegen, dass die Sinuskurve einen falschen steigenden Trend zeigt, wie es in obiger Grafik der Fall ist. Das IPCC hat es bis auf den heutigen Tag abgelehnt, diesen Fehler zu korrigieren, woraus wir legitim folgern können, dass er mit voller Absicht begangen wird. Obige Grafik zeigt den Temperaturverlauf detailliert zusammen mit dem linearen Regressionstrend kleinster Quadrate. Das ist die einfachste Visualisierung, wie schnell sich die Erde erwärmt. Es stellt sich heraus, dass die Rate unter 0,5 Grad Celsius pro Jahrhundert liegt. Und welche Rate wird nun von den gegenwärtigen Klimamodellen prophezeit? Das Propaganda-Pamphlet sagt dazu nichts. Aber hier folgt die Antwort. Die projizierten Carnot-Sensitivitäten, Erwärmung pro CO2-Verdoppelung in der Atmosphäre KMIP 53,35 K, geschweifte Klammer auf orange geschweifte Klammer zu, KMIP 64,05 K, geschweifte Klammer auf grün geschweifte Klammer zu, sind 2,5 bis 3 mal die 1,4 K. Grün, die erwartet werden können angesichts einer beobachteten globalen Erwärmung von 0,75 K im Zeitraum 1850 bis 2011 und 1,87 WM hoch 2 aus dem erkannten anthropogenen Antrieb bis 2011. Der gesamtanthropogene Antrieb von 2,5 WM hoch 2 wird skaliert mit dem geschätzten Antrieb von 3,45 WM hoch 2 als Reaktion auf eine Verdoppelung des CO2-Gehaltes. Folglich würde eine Carnot-Sensitivität von 4,05 K eine Erwärmung um fast 3 K bis 2011 implizieren, also ein 3 bis 4 mal so hoher Wert wie tatsächlich beobachtet. Man kann auch nicht sagen, dass die Rate der globalen Erwärmung seit 1950 beispiellos ist. Die höchste Erwärmungsrate in jüngerer Zeit war von 1694 bis 1733 in zentralen Gland aufgetreten mit einer Rate von 4,33 Grad Celsius pro Jahrhundert. Man beachte, wie gering die Erwärmung daherkommt, wenn man sie mit den jährlichen Temperaturschwankungen vergleicht. Vergleichen wir jetzt jene Periode mit dem 40-Jahre-Zeitraum dem Anthropozän von 1979 bis 2018 im gleichen Datensatz. Die Erwärmung in zentralen Gland war äquivalent zu lediglich 3 Grad Celsius pro Jahrhundert. Ist das schlimm? Nein. In unserem miserablen Klima wollen wir jede Erwärmung, die wir bekommen können. Derzeit basiert die globale Klimapolitik nicht auf der völlig unspektakulären beobachteten oder erwarteten Erwärmung, sondern auf der prophezeiten Erwärmung, und diese liegt gegenwärtig um das Dreifache über der Erwartung und um das Vierfache über dem, was tatsächlich beobachtet worden ist. Nur 0,3% aller 11.944 Klimastudien, welche nach der Begutachtung während der 21 Jahre von 1991 bis 2001 veröffentlicht worden waren, stellte fest, dass die jüngste Erwärmung, so gering sie auch ausgefallen ist, hauptsächlich vom Menschen verursacht war. Daher ist unser Einfluss auf die Temperatur höchstwahrscheinlich nur sehr gering. Und schließlich heißt es in dem Propaganda-Pamphlet, dass 11.000 Wissenschaftler eine Erklärung abgegeben haben des Inhalts, dass die geringe Erwärmung, die wir vielleicht verursachen, katastrophale Konsequenzen haben würde, solange der Westen nicht abgeschaltet wird. Unter diesen Wissenschaftlern waren auch Donald Duck und Michael Mose. Fast keiner davon hat jemals etwas zum Thema Klima veröffentlicht. Die Erklärung der vermeintlichen 11.000 Wissenschaftler wurde von den üblichen Verdächtigen zusammengeschustert als Reaktion auf eine Erklärung, der zufolge es keinen Klimanotstand gibt, eine Erklärung von 800 wirklichen Wissenschaftlern und Forschern, deren Namen und Qualifikationen durchweg überprüft worden waren, bevor sie in die Unterschriftenliste aufgenommen wurden. Fast alle dieser 800 Persönlichkeiten haben etwas zum Thema Klima veröffentlicht. Wie groß war denn aber die Erwärmung in Australien? Nützlicherweise zeigt UAH Daten aus Australien über die letzten 31 Jahre. Zum Vergleich hier die 31 Jahre Aufzeichnung der UAH für die Welt als Ganzes. Dank der polwärts auftretenden Verstärkung war die Erwärmung in Australien äquivalent zu 1,86 Grad Celsius pro Jahrhundert, verglichen mit der globalen Rate von 1,32 Grad Celsius pro Jahrhundert. Da es keinen Konsens gibt hinsichtlich des Ausmaßes, mit dem der Mensch zur jüngsten Erwärmung beigetragen hat, können lähmend teure Maßnahmen, mit welchen man die CO2-Emissionen und damit die globale Erwärmung abzuschwächen gedenkt, kaum einen Einfluss auf die globalen Temperaturen haben. Der überwältigende wissenschaftliche Konsens, den die verzweifelten Thermageddon-Fanatiker so oft hinausposaunen, sagt, dass wärmeres Wetter auftreten, Dauer und Schwere von Waldbränden beeinflusst. Allerdings hat dieser Konsens auch die Folge, dass eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen kann, was Dürren weniger wahrscheinlich und nicht wahrscheinlicher macht. Die Clausius-Clapeyron-Gleichung, eine der sehr wenigen nachgewiesenen Ergebnisse im schlüpfrigen Bereich Klimatologie, fordert, dass eine wärmere Atmosphäre auch eine feuchtere Atmosphäre ist. So viel zur Theorie, die nicht bezweifelt wird. Aber was ist mit der beobachteten Realität? Und tatsächlich zeigt die bodennahe atmosphärische Schicht, der rote Pfeil in obiger Grafik, eine Zunahme der spezifischen Feuchtigkeit genau wie von Clausius-Clapeyron vorgegeben. Da die spezifische Feuchtigkeit nun einmal zugenommen hat, würde man zumindest erwarten, dass es global keinen steigenden Trend der Intensität von Dürren gibt. Und tatsächlich zeigt